Deutschlandfunk Interview.
Angefangen hat es vor 3 Monaten mit dem Tod der 22 Jahre jungen iranischen Kurdin Mahsa Amini. Oder wahrscheinlich ist richtiger, dem Mord an der jungen Frau. Sie hat ihr Kopftuch angeblich nicht korrekt aufgesetzt. Damals wurde verhaftet und war kurz darauf tot. Der Iran erlebt seitdem landesweit massivste Proteste und Unruhen. Längst ist daraus ein Freiheitskampf gegen das Diktat der Mullahs geworden. Katayoun Amirpour ist Professorin für Islamwissenschaften an der Universität Köln, Fachgebiet unter anderem der Iran. Guten Morgen, Frau Amirpour.
Guten Morgen, Herr Meurer.
Geben Sie den Protesten noch eine Chance?
Auf jeden Fall. Es ist ein sehr langwieriger Prozess wahrscheinlich, aber es ist durchaus ein revolutionärer Prozess, den wir hier beobachten. Und es ist vor allem ein Prozess, der eben alle Schichten umfasst. Jeder kann andocken, jeder kann mit seinem eigenen Leid, seiner eigenen Wut andocken. Insofern ist das tatsächlich etwas, was alle betrifft. Das war bei den vorangehenden Erhebungen anders, 2009, 2018, 2019. Jetzt ist das etwas, wo jeder sagen kann, also schon allein der Tod von Mahsa Jina Amini, da könnte jede Familie sagen, das hätte meinem Kind, hätte meiner Schwester genauso gut passieren können. Und die Menschen gehen ja nicht nur in Anführungsstrichen wegen eines Kopftuchs auf die Straße, wegen eines Kopftuchsgebots, sondern weil dieses Kopftuch symbolisch dafür steht, dass das iranische autoritäre Regime seit Jahrzehnten den Menschen das Recht auf Selbstbestimmung verweigert. Und da können wirklich alle Bevölkerungsschichten, jeder Arbeiter, Student, Professor andocken.
Es hat ja viele Proteste in den vergangenen Jahren gegeben, bei denen auch schon hätte alle mitmachen können, wenn es um die Freiheit geht, Selbstbestimmung, offene Gesellschaft. Warum ist es diesmal jetzt ein bisschen anders offenbar, dass Sie sagen, das geht quer durch die iranische Gesellschaft?
Naja, es hat nicht bei jedem Protest immer alle betroffen. 2009 zum Beispiel, da ging es um den Protest gegen eine Wahlfälschung. Der Slogan war damals, wo ist meine Stimme? Das hat natürlich die Leute nur betroffen, die überhaupt zur Wahl gegangen sind und sich um ihre Stimme betrogen haben. Aber viele Menschen gehen schon seit Jahrzehnten in der Islamischen Republik nicht mehr wählen, weil sie sagen, dieses Regime ist sowieso nicht reformierbar von innen. Also insofern hat das nur einen Teil betroffen. Dann hatten wir 2018, 2019 die Unruhen wegen der Benzinpreise oder auch die Brotunruhen. Das hat natürlich nur die Schicht betroffen, die kein Geld hat, sich Benzin und Brot zu kaufen. Die reicheren Schichten haben sich gesagt, ja, ist mir doch egal, habe ich nichts mit zu tun. Aber das ist insofern jetzt wirklich etwas anderes. Also zum einen, weil jede Familie sagen kann, das hätte mir in meiner Familie genauso gut passieren können, was mit Jina Amini passiert ist. Und weil man eben sagt, dieses Kopftuch jetzt, das steht für alles. Das steht für mein Recht, die Musik zu hören, die ich haben will, die sexuelle Orientierung zu haben, die ich haben will, für mein Recht als sprachliche Minderheit meine Muttersprache zu wählen. Also das steht für all diese Punkte und da hat quasi jeder in diesem Land etwas, wo er sagen kann, auch ich will in diesem Bereich einfach ausleben können, was ich will, meine eigene Freiheit praktizieren.
Der Mehrheit der Gesellschaft stünde demnach gegenüber eine knallhart vorgehende Polizei, Sicherheitskräfte der Mullahs. Sie sagten eben, revolutionärer Prozess, langwierig. Meinen Sie damit, das ist alles weiterhin ein jahrelanger Prozess? Wir sollten nicht damit rechnen, dass in 2 Monaten etwas ganz Großes passiert im Iran?
Das weiß ich nicht. Das kann im Moment, glaube ich, niemand sagen. Also Glaskugeln sind ja auch gerade im Moment ausverkauft. Niemand kann wirklich sagen, ob das überhaupt zu einer Revolution kommen wird, ob diese Revolution siegreich werden kann. Das hängt von vielen Faktoren ab. Und der wichtigste Faktor ist wahrscheinlich, dass die Revolutionsgarden in Iran so stark sind, wie sie stark sind. Die Revolutionsgarden sind ein Machtapparat im Land, ein sehr wichtiger Machtfaktor, der eigens dafür gegründet worden ist, seinerzeit von Ayatollah Khomeini, um dieses Regime zu schützen. Das ist was völlig anderes als die iranische Armee beispielsweise, die sich nämlich zu Schah-Zeiten schon nicht gegen das eigene Volk gewandt hat. Und aus genau dem Grund hat Ayatollah Khomeini die Revolutionsgarden etabliert. Die sind bestens ausgerüstet, die haben sehr, sehr viele Privilegien und sie terrorisieren die iranische Bevölkerung seit Jahrzehnten. Das heißt, sie haben sehr viel zu verlieren, sollte dieser Aufstand, diese Revolution siegen. Insofern werden sie noch sehr, sehr lange mit dem Rücken zur Wand kämpfen. Und das ist das, wo man am meisten Angst vorhaben muss im Moment.
Frau Amirpour, ich habe eben Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zitiert. Steht die Bundesregierung wirklich an der Seite der Männer und Frauen in Iran, so wie sie getwittert hat?
Und das kann man nicht so genau sagen. Wir haben ja sehr lange darauf gewartet, dass sich auch Bundeskanzler Scholz einmal äußert. Das tut er sehr verhalten. Und ich denke, dass die Bundesregierung sich da tatsächlich in einem großen Dilemma befindet. Es ist nicht so, wie jetzt immer mal zu hören ist, dass man sich deswegen nicht äußert, weil man die wirtschaftlichen Interessen gefährdet sieht. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Was man tatsächlich gefährdet sieht, und insofern ist es tatsächlich ein Dilemma, sind die Verhandlungen mit Iran über das Atomabkommen, die ja noch laufen. Und es ist nicht nur ein deutsches Interesse, dass diese Verhandlungen fortgeführt werden, sondern in der Tat ein weltweites Interesse. Denn wenn jetzt vielerorts der Ruf laut wird, dass man nicht mehr mit Iran verhandeln kann, weil Iran nicht vertrauenswürdig ist, so ist das natürlich richtig. Natürlich ist Iran kein vertrauenswürdiger Partner. Aber man hat ja auch in der Vergangenheit nicht mit denen verhandelt, weil sie vertrauenswürdig sind, sondern weil man sie scharfen Kontrollen unterwerfen konnte.
Das alles klingt so, als hätten Sie dafür Verständnis, dass die Bundesregierung sagt, es geht um verdammt viel, um die atomare Aufrüstung des Iran und Menschenrechte. Wir tun alles, aber das ist auch ein super wichtiges Thema.
Um mein persönliches Thema. Verständnis geht es ja nicht. Meine Sympathie liegt bei der iranischen Bevölkerung. Aber ich sehe natürlich, dass es politisch einfach eine schwierige Situation ist, in der man sich im Moment befindet. Denn das Regime ist so schon schrecklich genug und keiner möchte ein atomar aufgerüstetes Iran. Und das muss natürlich irgendwie verhindert werden. Und es sind in der Vergangenheit gute Schritte unternommen worden, um es zumindest herauszuzögern, wenn man es schon nicht verhindern kann. Und man muss sich natürlich auch klar darüber sein, wenn man jetzt sagt, wir verhandeln mit Iran nicht mehr, was ist denn dann die Folge? Denn dann bleibt ja eigentlich als realistische Lösung nur noch Iran zu bombardieren. Und das kann eigentlich nicht im Interesse von irgendwelchen Parteiungen sein. Denn das hätte natürlich zur Folge, dass sich manche Reihen wieder schließen hinter dem Regime. Und es hätte natürlich auch zur Folge, dass man alle, die überhaupt nur noch den Mund aufmachen, als fünfte Kolonne des Feindes denunzieren kann. Das kann auch nicht unser Interesse sein.
Die umgekehrte Frage, kann der Iran, könnte er selbst diese Atomverhandlungen hinwerfen, beenden und sagen, wenn ihr euch zu sehr bei den Menschenrechten einmischt, dann machen wir eben Schluss mit den Gesprächen.
Ja, das ist durchaus möglich. Es ist sowieso auch möglich, dass das Ganze eine Verzögerungstaktik Irans ist, schon seit Monaten und anderthalb Jahren, weil die nur darauf warten, dass sie endlich ihren Breakout-Point erreichen, also den Punkt, wo sie in der Lage sind, waffenfähiges Uran anzureichern und so lange die Weltgemeinschaft nur ein bisschen hinhalten, weil ja auch von deren Seite ständig neue Forderungen kommen. Also möglich ist das durchaus. Es ist keine leichte Situation, in der man sich da befindet, aber man muss eben, ich finde, auch mal durchspielen, was denn passieren würde, wenn es zu diesen Verhandlungen nicht kommt. Es hätte entweder ein atomares Wettrüsten in der Region zur Folge. Saudi-Arabien wird sich auch nicht anschauen wollen, was ein atomar bewaffneter Iran sein könnte in der Region. Und dass Israel dann beschließt, mit amerikanischer Hilfe die Atomanlagen Irans anzugreifen, ist eigentlich das plausibelste Szenario. Und das ist ein sehr gefährliches Szenario natürlich. Also insofern muss man wirklich sehr lavieren in dieser Angelegenheit. Und ich verstehe natürlich, es ist absolut nachvollziehbar, dass man sich mit niemandem an den Tisch sitzen will, der so agiert, wie Iran im Moment in Iran agiert. Da dreht sich jedem der Magen um. Aber es ist leider nicht das Einzige, was betrachtet werden kann.
Der Westen steckt in einem Dilemma, was den Iran angeht, sagt Katayoun Amirpour, die deutsch-iranische Professorin für Islamwissenschaften an der Universität Köln. Frau Amirpour, vielen Dank für das Interview und die Zeit, die Sie sich genommen haben. Danke und tschüss.
Sehr gerne, Moritz.